in unser Herz legen. Und wir sollen verstehen, dass er das nur tun kann, wenn wir mit ihm kooperieren, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir also Zeit und Gelegenheit geben, für den Heiligen Geist in uns zu arbeiten. Und der Heilige Geist arbeitet in uns, wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben, wenn wir ihn anbeten und wenn wir Raum geben dem Wort Gottes und erlauben, dass das Wort Gottes in uns sein Werk tut. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist scharf, es trennt, es wirkt in uns, es scheidet Seele und Geist. Wir haben gesagt, die Menschenweisheit ist aus der Seele, aber Gottes Weisheit aus dem Geist. Und deswegen müssen diese beiden Bereiche getrennt werden, der Geist und die Seele. Und der Heilige Geist muss Raum bekommen, unseren Geist stark zu machen und die prägende, führende Kraft in unserem Leben zu werden. Das kommt nicht, indem wir sagen, Herr, mach es jetzt, sondern indem wir uns hingeben zu diesem Lebensstil mit dem Worte Gottes. Jetzt gehen wir zu Sprüche Kapitel 2. Und dort haben wir eine wunderbare, detaillierte Beschreibung, wie wir uns dem Wort hingeben sollen, wie wir mit dem Wort Gottes leben sollen. Und das ist weitaus tiefer, als was viele Christen tun, die einfach fleißig ihre Bibel lesen. Ja? Man kann sein Leben lang die Bibel lesen und trotzdem nichts verstehen. Denk mal an die Pharisäer, das war ihr Job. Dafür wurden die bezahlt, die Bibel zu studieren. Und das Wort wurde Fleisch, stand vor ihnen und sie haben Jesus nicht erkannt als Messias. Aber Sünder von der Straße haben Jesus erkannt. Ja? So, das hat nichts mit Studieren zu tun, sondern das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie man sich hingibt. Und die Pharisäer haben offensichtlich einfach nur versucht, sich zu rechtfertigen, versucht, ihre Machtposition zu behalten, versucht, Argumente zu finden, warum Jesus falsch ist und so weiter und so weiter. Und das hat ihnen nichts genützt. So, Sprüche Kapitel 2 ist eine sehr schöne Anleitung, die beschreibt, wie wir uns dem Wort hingeben und was danach passiert. Und das lohnt sich, damit wirklich intensiv zu arbeiten und das immer wieder anzuschauen und auf sich wirken zu lassen. Ich lese einmal. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Bitte achte auf die Konstruktion hier. Wir werden dreimal wenn finden. Und diese Wenns betreffen alle uns. Und dann kommt der Herr. Wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann, siehst du, dreimal, wenn du, dann der Herr. Dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn. Ganz offensichtlich ist dieses Wort verstehen hier, mit diesem Wort verstehen ist gemeint, geistliche Gewissheit, geistliche Offenbarung zu haben, nicht verstandesmäßiges Konzept zu haben. Jeder von euch, der die bisherigen Lektionen gehört hat, kann wiederholen und kann sagen, worin besteht die Furcht des Herrn. Das heißt noch lange nicht, dass du die Furcht des Herrn verstanden hast. Du hast die Begriffe verstanden, du kannst mit dem Verstand erklären, was Furcht des Herrn ist, aber du hast nicht die Furcht des Herrn dadurch in deinem Herzen. So, das ist gemeint. Aus der Hingabe an das Wort, dann kommt wirkliche Offenbarung, wirkliches Verständnis über die Furcht des Herrn. Dann wird das eine Realität in dir. Und schau mal, was dann kommt. Und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Erkenntnis Gottes kommt, nachdem die Furcht des Herrn in unser Leben kommt. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Mir ist egal, wie viele Bücher du gelesen hast und wie viele Jahrzehnte du Theologie studiert hast oder welche Titel du da hast, ist mir vollkommen wurscht. Wenn dann die Furcht des Herrn nicht ist, dann kennst du Gott nicht. Du kennst Theorien über ihn. Ja? Aber der Unterschied ist ungefähr so wie zwischen in einem Kochbuch blättern und schöne bunte Bilder von irgendwelchen leckeren Mahlzeiten zu sehen und bei Tisch zu sitzen und diese Mahlzeit zu genießen. Würdet ihr alle zugeben, dass das ein großer Unterschied ist? Besonders wir Männer? Ja? Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo meine Frau solche Zeitschriften irgendwie gerne gelesen hat, ja, meine Familie und ich oder so ähnlich. Und da waren DIN A4-seitige, bunte Bilder von leckeren Gerichten, die waren so raffiniert fotografiert, dass du schon das Gefühl hast, du riechst schon das Zeug. Die waren perfekt, ja. Und dann quält sie mich damit und sagt, schau mal, wie findest du dieses hier? Und guck mal dieses hier. Und das sieht doch auch lecker aus. Ich sage, jetzt hör endlich auf, geh in die Küche und mach so ein Zeug, ja. Ich kann mir doch nicht so eine Bilder angucken. Davon kann ein Mann nicht leben, der muss was zwischen die Kiemen kriegen. So würde der Norddeutsche sagen. Weiß nicht, wie man das hier ausdrückt. Ja, versteht ihr? Die Erkenntnis Gottes, ja, dass in unserem Herzen das eine Realität wird, seine Heiligkeit, dieser wunderbare Gegensatz, der doch so zusammenpasst, ja, Löwe und Lamm, ja, gerecht und barmherzig, diese einzigartige Kombination, seine Demut, seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit, das wird eine Realität in uns mehr und mehr. Das ist die Erkenntnis Gottes. Und die brauchen wir und durch die wächst man, nur durch die Erkenntnis Gottes wächst man. Petrus sagt, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis des Herrn und eures Heilandes Jesus Christus. Ja. Wir denken, er fordert uns auf, in zwei Bereichen zu wachsen, in der Gnade und in der Erkenntnis des Herrn. Nein, das Zweite erklärt das Erste. Was heißt in der Gnade zu wachsen? In der Gnade wachsen wir, wenn wir wachsen in der Erkenntnis Christi. Im ersten Vers von 2. Petrus sagt er das. Gnade werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Jesu. Wie kommt Gnade in mein Leben? Das heißt, göttliche Befähigung, seinen Willen zu tun. Das ist Gnade. Wie kommt Gnade in mein Leben? Indem ich ihn erkenne. Wie erkenne ich ihn? Durch die Furcht des Herrn. Wie kommt die Furcht des Herrn? Durch Hingabe an das Wort. Deswegen ist das so grundlegend. Ja. Nicht nur Bibel lesen, sondern hier heißt es, die Gebote verwahren bei uns. Das heißt, uns zu eigen machen, uns damit verbinden, uns damit identifizieren, ein Verlangen zu entwickeln. Ja, das ist richtig. Und weil es richtig ist, will ich es haben. Und das soll mein Leben kennzeichnen. Ja, die Gebote, der Umgang mit den Geboten Gottes ist extrem wichtig. Und glaube nicht diesen falschen Gnadenpredigern, die uns erzählen, im Zeitalter der Gnade ist vorbei mit Geboten. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. So, wer weiß besser, Jesus oder die modernen Gnadenprediger? Für alle, die an dieser Stelle irgendwie leicht geschädigt sind oder gehirngewaschen sind oder so, empfehle ich ganz dringend dieses wunderbare Buch Hypergrace von Michael Braun. Da, Tabera hält es gerade hoch. Ein wunderbares Buch, was nicht nur zur Felde zieht gegen die falsche Gnade, sondern in fantastischer Weise beschreibt, was die Gnade Gottes ist. Für viele Gläubigen, Gnade ist nur Sündenvergebung. Sündenvergebung ist ein Bruchteil von all dem, was die Gnade umfasst. Der Hauptteil von Gnade ist göttliche Befähigung. Die Gnade Gottes macht uns stark. Die Gnade Gottes befähigt uns. Die Gnade Gottes hilft uns, anders zu werden und so weiter. So, da brauchen wir wirklich Offenbarung. Und diese Offenbarung kommt aus dem Worte Gottes, das der Heilige Geist lebendig macht. So, wir verbringen Zeit mit dem Wort, zusammen mit dem Heiligen Geist. Und wir gehen sehr, sehr langsam voran. Bibellese ist, du absolvierst schnell deine 2 Kapitel. Das, wovon ich hier spreche, ist, je langsamer, umso wirksamer. Nicht die Geschwindigkeit und die Masse macht es, sondern die Hingabe. So, da findest du zum Beispiel Gebote. Und dann mach aus diesen Bibelversen ein Gebet oder denk erstmal darüber nach, wie genial und wie sinnvoll dieses Gebot ist. Warum Gott dieses Gebot gegeben hat. Wie dein Leben, wie das Leben der Menschen um dich herum in deiner Gemeinde aussehen würde, wenn wir dieses Gebot wirklich leben würden. dann gehen dir die Augen auf, wie fantastisch dieses Gebot ist und aus wie viel Liebe dieses Gebot uns gegeben ist. Und dann hört das auf, diese Idee, irgendwie ein grausamer Gott hagelt uns zu mit Geboten, die wir sowieso nicht erfüllen können und die wir auch gar nicht verstehen und die wir jetzt aber nun mal zwangsläufig erfüllen müssen. Das ist eine völlig falsche, pervertierte Sicht von Christsein. Gott aus seiner Güte gibt uns Gebote, weil er uns schützen will, uns selber und die anderen vor schrecklichen Dingen, die von uns kommen können, schützen. Gott ist ein schützender und ein segnender Gott. Und Gebote haben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja? Und dann geben wir uns hin, wir machen daraus ein Gebet und wir sagen, Herr, das ist, was du von mir verlangst und das ist, was ich will. Und von ganzem Herzen sage ich Ja dazu und ich will das und ich weiß, dass ich das nicht kann aus eigener Kraft. Aber ich brauche deine Gnade und ich bitte dich um deine Hilfe jetzt und hilf du mir. Aber das soll mein Leben kennzeichnen. Verstehst du, so bleibst du bei einem halben Vers hängen und machst daraus Gebet und betest Gott an für seine Größe, für seine Treue, für seine Liebe. Und auf diese Art und Weise, indem du das Wort verbindest mit Hingabe, mit Erklärung, mit Verpflichtung, mit Dankbarkeit, auf diese Art und Weise schreibt Gott sein Wort auf dein Herz. Das heißt, das Herz wird geprägt, geformt durch das Wort Gottes. Und das Herz und das Wort gehen eine Einheit ein. Das ist die Freiheit des Christen, dass wir wollen das, was wir müssen. Das ist unsere Freiheit, dass wir von Herzen wollen, was wir sollen. Von tiefstem Innern, wir begehren das. Ja. Lies einmal Psalm 119 oder besser, bete den durch und schau mal dieses fast irrsinnige Verlangen von David nach dem Wort. Ich lechze nach deinem Wort. Ich verlange nach deinem Wort. Mich hungert. Und was der da für Ausdrücke gebaut. Ich verzehre mich nach deinem Wort. Fast könnte man denken, ja, das ist ein bisschen too much irgendwie, ja. Also, bleib doch mal entspannt, ja. Das ist ja so heiß und so leidenschaftlich, ja. Aber das ist, was der Heilige Geist wirken will in dir und in mir, ja. Dass wir ein Verlangen bekommen, dass unsere Sehnsucht immer mehr zunimmt, einfach Gott zu erfreuen und das zu werden, wozu wir berufen sind. Das ist ein Lebensstil des Fragens und Forschens und Suchens und sich hingeben und immer wieder festmachen. Das ist das Zentrum, das ist, was ich will, das ist, worum es geht. So machst du deine Berufung fest. Petrus sagt, wir sollen unsere Berufung festmachen. Wie macht man das? Indem man vor Gott sagt, ich habe verstanden, du hast mich berufen zur Heiligkeit, du hast mich berufen zur Reinheit, du hast mich berufen, in das Bild Christi umgestaltet zu werden. Und ich danke dir dafür und ich will das. Und ich will das noch mehr wollen. Und so beten wir diese Dinge. Und dadurch kommt diese Hingabe an Gott und an sein Wort zustande. Das muss eingeübt werden. Das ist nicht etwas, was ich am Ende dieses Seminars dir mit Handauflegung vermitteln kann und du machst weiter deinen eigenen Lebensstil. Das funktioniert nicht. Weil es sind deine Gefühle, es sind deine Gedanken, es ist dein Inneres, es sind deine Werte. Und nicht einmal Gott kann kommen und sagen, diese Werte sind falsch, schnipp, 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 die lösche ich jetzt aus und pflanze da richtige Worte. Nicht mal Gott kann das tun und er wird es doch nicht tun. Du selber musst von falschen Werten, von falschen Ideen, von falschen Zielen, von falschen Vorstellungen dich verabschieden und das Richtige wählen, Schritt für Schritt. Und wenn du das tust, machst du Raum für den Heiligen Geist. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Lügen der Heilige Geist offenbart, die du im Laufe deines Lebens aufgesammelt hast und dir zu eigen gemacht hast. Und die du hineingebaut hast in das Fundament deines Lebenshauses. Und diese Lügen müssen ans Licht. Die musst du widerrufen, weil du sie erwählt hast und Gott deinen freien Willen achtet. Er wird das niemals tun gegen deine eigene Motivation. Er kann dir diese Dinge zeigen, wie im Alten Testament. Gott weist hin, da sind die Götzen. Ja? Und dann sagt er zu Gideon, jetzt geh hin und hau den um. Ich meine, wenn Gott schon mal da ist, könnt ihr es doch selber erledigen. Nein, Gideon musste das tun. Und Israel musste die Höhen beseitigen. Sie mussten das tun, weil sie haben diese Höhen aufgerichtet. Ja? Gott kann ihnen nur zeigen, das missfällt mir, das bringt Fluch über euch, trennt euch davon, kehrt um. Aber wir tun es. Das siehst du, wie Gott uns adelt, wie Gott uns wertschätzt. Wir haben einen freien Willen. Und den sollen wir jetzt einsetzen für ihn, für sein Reich, für seine Gedanken, für seine Pläne, für uns. So, wenn wir das praktizieren, morgen für morgen. Ist hier jemand russisch kundig? Keiner heute. Каждое утро. Jeden Morgen. Nicht nur ab und zu mal, wenn wir dann denken, jeden Morgen. Ja, das ist, was wir tun. Und so kommt diese Verbindung mit dem Heiligen Geist zustande. Und so erleben wir diese belebende, erfrischende, ermutigende Gegenwart Gottes. Und wir lernen, das zu tun, was Paulus allen Menschen geboten hat. Sie sollen Gott suchen und tastend fühlen. Schon mal gelesen, dieses Gebot? Apostelgeschichte 17. Wir sind geschaffen, um Gott zu suchen und ihn tastend zu fühlen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Gott erleben. Es reicht ihm nicht aus, dass wir an ihn denken oder irgendwie glauben, er ist da. Wir sollen ihn erleben, weil nur die erlebte Gegenwart Gottes hat Kraft, dich zu verändern. Zu glauben, es gibt Gott, bedeutet überhaupt nichts. Das glaubt der Teufel auch. Und wird er verwandelt in das Bild Jesu? Nee. Warum? Weil es nicht der Glaube ist, den Gott haben will. Das ist keine Hingabe, kein Gehorsam, keine Unterordnung. Es ist nur Glauben, dass es ihn gibt. Und viele Leute glauben, das ist Glauben. Aber das ist nicht, was Gott unter Glauben versteht. Glaube ist, sich anvertrauen, sich hingeben, sich unterordnen und kapitulieren und ihm alles überlassen. Das ist Glaube. Und wir bringen unser Herz jeden Tag. Und dann werden wir das erleben. Vielleicht am Anfang wenig und im Laufe der Zeit wird das mehr werden. Oder vielleicht auch am Anfang kommt ein großer Rums und wir werden so überwältigt von Gott, dass wir Tage brauchen, um uns davon zu erholen, im guten Sinne. Ja. Wie auch immer. Aber egal wie verhärtet dein Herz ist durch Sünde, wenn du das praktizierst, was ich jetzt beschrieben habe, dein Herz wird empfangsfähig werden. Du wirst lernen zu trinken vom Heiligen Geist. Du wirst lernen, dem Heiligen Geist zu erlauben, dir zu dienen, die Liebe Gottes zu bringen, dich zu beleben, dich zu ermutigen, dich zu erfüllen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen und wir sollen trinken. Das ist Glauben an Jesus, zu ihm kommen und trinken, dem Strom des Heiligen Geistes erlauben, uns zu erfrischen, uns zu beleben. Du erquickst sie mit dem Strom deiner Wonne, Psalm 36, Vers 10. Ja. Und viele Male kommt dieses Wort vor, ja, dass Gott unsere Seele sättigt und dass er uns mit Gutem sättigt und so weiter. Und das ist, was Georg Müller gemeint hat, wenn er gesagt hat, jeden Morgen ist es seine erste Pflicht, seine Seele glücklich zu machen in Gott. Das ist, was er gemeint hat. Solche Gemeinschaft mit Gott zu haben, wo Gott wirklich kommen kann und wo er uns dienen kann. Viele Christen haben ein falsches Konzept und sie denken, es geht um das, was sie für Gott tun. Nein, es geht darum, dass du lernst, dass Gott etwas für dich tut. Um das geht es. Gott will etwas für dich tun. Was will er tun? Dir ein neues Herz geben, dein Herz prägen, in Übereinstimmung mit ihm bringen und dich verändern durch die Begegnung mit ihm. Wir alle schauen die Herrlichkeit Gottes an und werden so verwandelt durch den Geist. Durch den Heiligen Geist werden wir verändert durch Anschauen der Herrlichkeit Jesu. Kannst du verstehen, dass das ein total anderes Programm ist, was als vielen, vielen Christen erklärt wird, was Christsein ist? Sie sollen schuften, sie sollen machen, sie sollen evangelisieren gehen, sie sollen sich einbringen, sie sollen mitarbeiten, sie sollen dies und das und jenes tun und so weiter. Und ich sage nicht, dass Mitarbeiten verkehrt ist. Ich sage nicht, dass Versammlung, Besuchung verkehrt ist. Aber wenn all das da ist und das fehlt, ist es alles nichts. Es ist alles nichts. Was ist das Zentrum? Nicht, was wir tun für Gott ist so wichtig, sondern was wir ihm erlauben, für uns zu tun. Ja. Und alles Handeln Gottes an uns geschieht durch Glauben. Du musst erst einmal verstehen vom Wort Gottes, was will Gott in mir tun? Wie will Gott mich verändern? Wo will er ran? Was will er in mir tun? Und dann ist Begehren und dann Glauben und zu ihm kommen und ihm sagen, hier bin ich und hier ist mein Herz. Und schreibe du dein Wort auf mein Herz. Und das, sagt die Bibel, ist das Zentrum, das ist das Wesentliche des neuen Bundes. Der alte Bund war Gottes Gebote auf Steintafel geschrieben. Und der neue Bund ist Gottes Worte auf die Tafel unseres Herzens. Und das Gemeinsame zwischen diesen beiden Vorgängen im Alten Testament, im Alten Bund und im Neuen Bund ist, beides geschieht auf dem Berg des Herrn. Das ist die Gegenwart Gottes. Und du musst lernen, wie du mit Dankbarkeit, mit Lobgesang, mit Anwenden des Blutes Jesu in die Gegenwart Gottes kommst. Das musst du lernen. Es gibt ein schönes kleines Büchlein, in Gottes Gegenwart eintreten oder kommen, von Derek Prinz. In Gottes Gegenwart, ich glaube, kommen heißt es. Ja. So, das ist ein Lebensstil. Und je mehr du da eintauchst, umso öfter und intensiver wirst du die Berührung Gottes erleben. Das heißt nicht, dass du jeden Tag auf Wolke 7 schwebst, aber du wirst genügend tiefe emotionale Erfahrungen mit Gott haben, dass du dich immer mehr an ihm bindest und dass du weißt, er ist mein Leben und er ist meine Quelle und ich brauche ihn und ich will ihn haben und das ist mein erstes Ziel, ihn zu erkennen, ihm nahe zu sein, mich ihm hinzugeben, ihm Raum zu machen in mir. Ein Begriff, der nicht im Neuen Testament steht oder überhaupt nicht in der Bibel nach meinem Wissen, den ich aber trotzdem sehr viel benutze, Raum machen für Gott. Raum machen für Gott. Im Negativen wird es ausgedrückt, gebt dem Teufel keinen Raum. Wie gibt man dem Teufel Raum? Indem man sich auf sein Niveau begibt. Der Rache, der Lästerung, der Bitterkeit, des Zorns, des negativen Redens, der Wut und so weiter. Indem wir uns auf dieses Niveau begeben, haben wir Gemeinschaft mit dem Teufel. Wir machen uns Raum für ihn. Wie machen wir Raum für Gott? Paulus sagt, alles was gut ist, was wahr ist, was eine Tugend ist, was löblich ist, darüber denkt nach. Wir denken nach, füll dein Denken mit dem Wort Gottes. Denke die Gedanken Gottes, stimme mit Gott überein, entrümple, entsorge den ganzen Müll, den du da reingelassen hast. Bring deine Fantasie in die göttliche Ordnung, die du verseucht hast durch Hollywood. Kehr um, mach dort oben sauber, reinige dort oben dein Gehirn, deine Denkweise. Fang an, das machtvolle Wort Gottes in dir aufzunehmen und auch ein paar Kernbibelverse auswendig zu lernen. Das ist nicht verkehrt. Und mach es nicht wie in der Schule, so ein verkrampftes Auswendiglernen. Lies einfach diese Verse immer und immer, immer wieder und du lernst automatisch auswendig. Füll dich mit dem Wort, lass es in dir leben. Und dann nimmst du, je mehr du das tust, nimmst du diese kostbare Gegenwart Gottes mit in den Alltag. Wo immer du hinzugehen hast und was immer du zu tun hast. Und da ist die Gegenwart Gottes mit dir. Und das ist hier als letztes beschrieben, das haben wir schon mal kurz angeschaut. Ja, Vers 11. Besonnenheit wacht über dir. Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg. Vom Mann, der Verkehrtes nur redet. Die Gegenwart Gottes wacht über dir. Und du kriegst das voll mit. Hier ist jetzt ein Angebot, das sieht sehr lukrativ aus, sehr ansprechend, aber gleichzeitig realisierst du, es ist nicht von Gott, es ist ein Angebot der Sünde, es kommt vom Teufel, es wird mich zerstören, es wird mich zurückwerfen, es wird negative Auswirkungen haben für mich oder für Menschen in meiner Umgebung und deswegen sage ich nein. Vielen Männern ist nicht bewusst, dass mit ihrem Anschauen von Pornografie sie die ganze Gemeinde besudeln. Ihnen ist das nicht bewusst. Sie denken, das ist eine Privatsache, niemand weiß das und niemand kriegt das mit Und das hat keinerlei Auswirkungen. Das ist nicht, was die geistliche Realität ist. Die Sünde eines Einzelnen schädigt die ganze Gemeinde, weil wir ein Leib sind. Weil wir alle zusammengehören. Weil wir alle miteinander verbunden sind. So, lass uns wirklich über diese Dinge denken, wie Gott sie denkt, und diese Träume, die unsere Sünde rechtfertigen wollen, radikal abschaffen und liquidieren mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Ja. Diese Lektion haben wir als Gemeinde noch nicht gelernt, dass die Gemeinde so stark ist wie der Schwächste unter uns. Das haben wir noch nicht verstanden. Wir stehen staunend davor, wenn wir im Alten Testament lesen, ganz Israel hatte eine Niederlage vor den Philistern, weil Achan gesündigt hat. Wir würden denken, ja bitte, da soll doch der Achan bestraft werden. Wieso werden wir alle bestraft, nur weil der Achan gesündigt hat und hat sich von dem Gebannten genommen. Aber das ist, wie Gott eine Gemeinschaft, ein Volk und auch eine Gemeinde sieht, als eine Einheit. Möglicherweise werde ich über diesen wichtigen Aspekt dann morgen noch etwas sagen. Was das heißt, dass wir einander uns unterordnen in der Furcht Gottes oder in der Furcht Christi. Was das bedeutet und wie das praktisch aussieht. Aber hier ist dieser Punkt. Wir gehen nicht allein in diese Welt und Gott ist da und er wacht über uns. Und bevor wir eine dumme Entscheidung treffen, bevor wir irgendwas Blödes aus unserem Mund lassen, was uns hinterher wieder leid tut und was wir dann wieder irgendwie in Ordnung bringen müssen. Bevor wir irgendetwas tun, was außerhalb der Ordnung Gottes ist, Gott wacht über uns und er ist da. Und er mahnt uns und er sagt, horche mal, weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das für eine Einladung ist? Weißt du, was folgen wird, wenn du dem nachgibst? Weißt du, kannst du dich an die anderen Mal erinnern? Der Heilige Geist ermahnt uns. Und wir kommen zum Denken und wir finden wundersamerweise durch die Gegenwart Gottes Zeit, die wir normalerweise nicht haben. Ich beschreibe das immer so, das ist wie in der Minute oder in dem Moment der Versuchung geht dein Leben wie in Zeitlupe. Und du siehst es ganz genau, da ist das sündige Angebot. Oh, ist das lecker, das wird dir viel Lust verschaffen. Und der Heilige Geist auf der anderen Seite sagt, schau es dir genau an. Guck durch dieses Lustangebot hindurch. Bedenke, was es ist. Bedenke, was es dir tun wird. Bedenke, was die Folgen sein werden. Schalte hier oben ein. Denke mit. Willst du das wirklich? Triff jetzt eine intelligente Wahl. Normalerweise, wir leben so, wir reagieren ein Mausklick, zack, 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 und auf einmal sind wir sonst wo, ohne überhaupt nachzudenken. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, hast du Zeit genug? Irgendwie, ich weiß nicht, wie Gott das macht, geht die Zeit langsamer und du kannst ganz genau bedenken und da ist der Heilige Geist als dein Freund, als dein Mahner, als der, der dich an die Fakten erinnert. Weil bevor wir sündigen, wollen wir die Fakten ausblenden. Bevor wir sündigen, blenden wir die Fakten aus. Nicht drüber nachdenken, einfach reinspringen. Ja, folg deinem Bauch und solche Sprüche hörst du dann. Ja? Nein, wir folgen nicht unserem Bauch, wir folgen dem Geist. Und er ist der Geist der Wahrheit, er ist der Geist der Besonnenheit und er ist der Geist, der uns lehrt, Nein zu sagen. Und unsere Entscheidung gilt. Gott akzeptiert unsere Entscheidung und die Sünde und der Teufel muss unsere Entscheidung akzeptieren. Wir haben Autorität. Das ist ein vollkommen anderes Lebensgefühl, als abhängig zu sein und gebunden zu sein und geknechtet zu sein und versklavt zu sein von der Sünde und immer Dinge tun zu müssen, die man eigentlich gar nicht tun will und hinterher sich in Grund und Boden zu schämen und sagen, warum bin ich bloß so ein Hornochse und warum mache ich alle diese Dinge, das ist ja verrückt und das ist ja furchtbar mit mir. Ihr Lieben, die Freiheit ist so viel schöner. Und ich sage das als jemand, der beide Seiten kennt. Ich weiß, was es heißt, versklavt zu sein und ich weiß, was es heißt, frei zu sein. Und ich verrate euch eins, was einige von euch nicht wissen. Frei zu sein ist so viel schöner. Halleluja. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Es ist eine Kraft in uns, die uns bewahrt. So, das ist alles andere als irgendwie ein frommer Begriff, der irgendwie früher mal eine Bedeutung hatte oder heute für besonders fromme Menschen irgendwie wichtig ist. Da geht's um Leben und Tod, ihr Lieben. Da geht's um geistliches Wachstum oder geistliche Stagnation und geistlichen Abfall. All das hängt zusammen mit diesem wunderbaren Begriff der Furcht des Herrn. Und es kommt aus einer tiefen Hingabe an das Wort Gottes. Da hinten auf dem Büchertisch findest du ein kleines, unscheinbares Booklet. Das Wort Gottes. Die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Und dort gibt es zwei Dinge, die erklärt werden. Das ganze Ding hat nur zwei Punkte. Was ist das Wort Gottes? Und wie sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen? Dieses Bibelstudium hat vor vielen, vielen, vielen Jahren, vor Jahrzehnten, mein geistiges Leben revolutioniert und tut es bis auf den heutigen Tag. Und immer wenn ich merke, irgendwie, es geht nicht mehr so richtig voran, ich fange an, mich im Kreis zu drehen und irgendwie nichts Neues passiert, ich komme wieder zurück zu diesen beiden Dingen, immer wieder und immer wieder. Und heute begreife ich mehr als damals, als ich das geschrieben habe, was für eine Weisheit Gottes dahinter ist. Wenn aller Segen Gottes durch das Wort zu dir kommt, dann ist es absolut logisch und notwendig und sinnvoll, zuerst einmal Glauben an das Wort Gottes überhaupt in dir zu wecken. Weil wenn du Glauben hast an das Wort, weißt, das will das Wort in mir tun und so tut es das Wort in mir, dann bist du motiviert, dich dem Wort hinzugeben. Und das ist die große Kunst, zu kämpfen um deine Motivation, um deine geplagte Leiterschaft endlich zu entlasten. In die Mündigkeit zu kommen, in die Freiheit zu kommen. Ja? Und zu wechseln aus dem Lager von Gottes Problem zu Gottes Antwort. Das ist, was Gott vorhat, dass du wechselst aus dem Lager, wo du Teil von Gottes Problem bist und du wirst jetzt Teil von Gottes Antwort. Wo du tragen kannst, wo du segnen kannst, wo du freisetzen kannst, wo du Menschen freikämpfen kannst, wo du Menschen hineinführen kannst in die Freiheit, wo du Autorität bekommst, um Menschen zu helfen und zu motivieren, auf eine tiefere Art und Weise Jesus nachzufolgen. Um das geht es. Das ist jedem von euch die Aufgabe. Mir ist egal, wie lange du im Glauben bist. Mir ist egal, wenn du auch ganz kurz erst. Das ist Gottes Plan, dass du heranwächst, dass du stark wirst und dass du ein Teil von Gottes Antwort wirst. Und sagst, ja, aber ich gehöre ja nicht zur Leiterschaft. Ich rede nicht von Leiterschaft. Ich rede von Dienen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist Gottes Auftrag. Das ist die Berufung. Und natürlich nur in dem Maße, wie du aus deinen Bindungen und Problemen herauskommst, kannst du ein Segen sein. Stell dir vor, wir hätten hier jemanden, der noch ein chronischer Kettenraucher ist, ja, und der stellt sich hin zu seinem Arbeitskollegen. Weißt du was? Jesus macht frei. Das würde der nie sagen, weil der Kollege ihn rauchen sieht, jede Pause. Und er wüsste genau, wenn er das sagen würde, du weißt, Jesus macht frei, er würde sagen, mach mal vor. Du zuerst. So, unsere Vollmacht kommt aus unseren Erfahrungen der Freiheit. Da kommt unsere Vollmacht her, nicht von einem Diplom, von einem Predigerseminar oder Bibelschulabschluss oder irgend sowas. Vollmacht kommt aus dem, was du erlebt und durchlitten hast mit dem Herrn und wo du frei geworden bist. Daraus kommt Vollmacht. Und das hat nichts damit zu tun, ob irgendjemand dich zum Leiter macht oder sowas. Das ist alles dummes Zeug. Das hat nichts damit zu tun. Autorität kommt aus der Geschichte Gottes mit dir und in dir und dann durch dich. Da kommt Autorität her. Und wenn du dann einer geworden bist, der stark ist, der Antworten geben kann, der tragen kann, der segnen kann, der Wegweisung geben kann, der Hilfe geben kann, ja, dann wirst du vielleicht in einem Platz der Position kommen, aber damit wird nur anerkannt, was Gott schon in dir gewirkt hat. Ja? Deswegen ist das Trachten nach einer Position, ich will jetzt Hauskreisleiter werden, ich will jetzt Ältester werden oder so, total fehl am Platze. Das ist völlig unproduktiv. Ja? Trachte danach, ein Segen zu sein. Und bevor du danach trachtest, trachte danach, gesegnet zu sein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Jeden Morgen deine Seele glücklich machen in dem Herrn.
Ja, zugegeben, das geht mal besser und mal schlechter. Und ich kenne reichlich Tage, wo ich mich abmühe, eine ganze Stunde lang, und nach einer Stunde fühle ich mich weniger gesegnet als am Anfang. Ja, ich habe trockene Gebetszeiten, aber ich habe auch fantastische Zeiten in der Gegenwart Gottes, die so wunderbar sind. Und ich kann mich an Vergangene erinnern und ich freue mich auf die zukünftigen. Das ist für mich eine Realität. Ja? Wie gesagt, nicht jeden Tag schwebst du auf Wolke 7. Gott will auch nicht, dass du abhängig wirst von guten Gefühlen, aber er will dir trotzdem gute Gefühle geben. Und damit du nicht abhängig wirst, gibt es immer wieder Zeiten, wo er sich versteckt. Und du gehst durch deine geistliche Routine der Anbetung und im Wort und da ist null Gegenwart Gottes. Das gibt es. Und du kennst schon so Gott, dass du nicht mehr wie früher anfängst, oh, was ist falsch und wo habe ich gesündigt und was ist jetzt los und völlig nervös irgendwie da versuchst, dich zu analysieren, sondern sagst, Herr, wenn da was ist, du zeigst es mir und wenn du jetzt nichts zeigst, ich gehe weiter mit meiner Anbetung. Du bist Gott und du bist herrlich und du bist wunderbar und ich verbuche das nicht als ein Zeichen, ich bin jetzt abgelehnt von Gott und ich bin nicht. Ja, versteht irgendjemand, wovon ich hier spreche? Wie schnell passiert das? Die Gegenwart Gottes verzieht sich für ein paar Tage und wir denken sofort, oh, was ganz Schlimmes und wir haben was Schlimmes gemacht und wer weiß und jetzt kann Gott mir noch vergeben. Wir wissen gar nicht, von welcher Sünde wir überhaupt reden, aber wir reden schon so, kann Gott überhaupt vergeben? Und hallo, Gott ist Gott und er hat gesagt, ich gebe meinen Geist in euch und der wird bei euch bleiben. Ja. So, warum laufen wir wie aufgescheuchte Hühnchen rum? Oh, ich weiß nicht mehr, wo ist Gott geblieben? Gott ist immer noch da, wo er immer war. Er ist auf dem Thron und in deinem Herzen. Und ändert sich nicht. Und wir vertrauen seinen Worten, nicht unseren Gefühlen. Aber durch Vertrauen in seine Worte kommen diese Gefühle. Halleluja. Aber nicht, indem wir Gefühle suchen, indem wir suchen Hingabe an die Wahrheit. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Die biblische Reihenfolge ist Tatsachen, Glauben, Erfahrung. Das ist die biblische Reihenfolge. Es geht um Tatsachen. Und diese Tatsachen glauben wir, die ergreifen wir, die bejahen wir, die machen wir uns zu eigen. Und früher oder später, unvermeidbarerweise, werden Erfahrungen kommen. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Erkannt und geglaubt. So ist es sinnlos, hinter Liebesgefühlen hinterher zu rennen. Es ist sinnlos. Etabliere dich in der Wahrheit. Schau das Kreuz an. Was hat Jesus getan? Was bedeutet das? Was sagen seine Worte dir? Ja, etabliere dich da drin. Glaube das. Und Erfahrungen werden folgen. Alle Erfahrungen mit Gott kommen aus Glauben. So, wir suchen nicht das Ende, wir suchen den Anfang. Die Tatsachen, wir verbinden uns damit. Wir glauben und aus Glaube kommt früher oder später Erfahrung. Das ist die Reihenfolge. Ich bin jetzt fast 43 Jahre im Glauben und immer wieder muss ich mich an diese simple Sache erinnern. Das ist die Reihenfolge. Ja? Es geht nicht in erster Linie um Erfahrungen. Es geht um Hingabe an Tatsachen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sodass dir das immer größer und immer deutlicher wird. Auf Gottes Wort ist wirklich Verlass. Darauf kann ich mein Leben bauen. Ich baue mein Lebenshaus auf sein Wort. Und deswegen wird es stehen bleiben. Nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, sondern weil das Wort unerschütterlich ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte bleiben stehen. Und ich stehe auf sein Wort, so ich werde auch stehen. Und es kommen Stürme und es gehen Stürme, aber ich bleibe. Und der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Und weiter geht's. Und wir bleiben nicht im Verdammnis, wir bleiben nicht in Entmutigung, wir bleiben nicht in Resignation und in Hoffnungslosigkeit, sondern wir stehen. Wie heißt es in Jesaja so wunderbar? Blicke hin auf den Felsen, aus dem du gehauen bist. Was für ein klasse Wort. Du bist aus einem Felsen gehauen. Und dieser Felsen ist Christus. Und aus diesem Felsen, dieses Material, dieses ist in dir. Gott ist in dir, sein Wesen hat in dir Platz genommen. Und jetzt muss das aus dem Innersten in deine Seele und in deinen Körper. Und in deine Seele hinein heißt Glück, in deinen Körper hinein heißt Heilung. Das ist es. Das Leben aus Gott darf nicht gehindert werden, es muss frei fließen und muss erobern. Und du hast einen Teil daran. Du kooperierst mit Gott. Gott tut es nicht, während du nicht zu Hause bist.
in Abwesenheit, vor der Sportschau oder Schlimmerem. Gott tut es, wo du mit voller Aufmerksamkeit auf ihn ausgerichtet bist, mit dem Wort und ihn anbetest mit dem Wort und ihm Gelegenheit gibst, in dir sein Werk zu wirken. Halleluja. Und das jeden Tag. Jeden Tag neu. Ob es dummt oder schneit, ob es dir gut geht oder nicht, ob du den schlimmsten Verlust deines Lebens erlebt hast, ob das größte Glück in deinem Leben passiert ist, du bleibst beständig und du hast diesen Lebensstil der Hingabe an das Wort, weil du klug geworden bist, weil du gesagt hast, fertig mit fremdgesteuert sein von den Umständen. Habe ich lang genug gehabt. Jetzt bestimme ich mein Leben selber. Ich herrsche im Leben durch Christus, Römer 5, 17. Wir herrschen mit ihm. Wir werden nicht beherrscht. Das haben wir lang genug gehabt. Jetzt herrschen wir. Halleluja. Und das ist so wunderbar, über unsere Bedränger zu herrschen. Und die Einschüchterung einzuschüchtern, die Angst zu ängstigen und die Depression zu deprimieren. Das ist so herrlich. Das ist so wunderbar. Gott übt Rache an unseren Feinden, durch unser Leben im Sieg und in der Freiheit. Halleluja. Und hast du nicht manchmal das Verlangen, dem Teufel mal ein blaues Auge zu verpassen? Durch Gemeinschaft mit Gott, durch Leben im Sieg, durch einen Glauben, der nicht von Umständen abhängig ist, verpasst du ihm ein blaues Auge und sagst, hier ist der Beweis, dass Christus auferstanden ist und er lebt in mir. Und weil er in mir ist, deswegen habe ich Sieg. Nicht, weil ich so ein toller Mensch bin. Der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und ich meine, zugegeben, du musst einfach nur überlegen, sowas jetzt zu hören, was ich dir erzähle, das hört sich gut an, das fühlt sich gut an. Stimmt das? Und das fühlt sich noch viel besser an, wenn das aus deinem Mund kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Und nicht denkst, hör auf, deine Gebete zu denken. Sprich deine Gebete. Sprich das Wort. Erkläre die Tatsachen. Lass aus dem inneren Wort in dir, lass daraus Schallwellen werden. Der Teufel kann deine Gedanken nicht lesen. Aber deine Worte kriegt er mit. So lass ihn wissen, woran du bist. Und was du glaubst. Und was rechts ist und was links ist. Was gerade ist, was krumm ist. Und was wahr ist und was Lüge ist. Lass ihn das wissen, wo du stehst. Zeige ihm. Lege ein Glaubensbekenntnis ab. Das ist, was du tust. So wirst du stark. Dieses Ding nur ein paar Jahre zu tun. Und dein Leben wird sich radikal verändern. Glaub es mir. Ein paar Jahre. 3, 4, 5 Jahre. Und du wirst dein eigenes Leben nicht wiedererkennen. Glaub es mir. 3 Jahre, 5 Jahre, das ist aber lange. Du, wenn heute einer Mediziner werden will, der studiert 15 Jahre lang. Mehr als 10 Jahre investiert er in seine Ausbildung. Ja? Und wir wollen nicht mal 3, 5 Jahre geben und sind wie kleine Kinder. Ich will es aber jetzt haben. Ich will alles und ich will es jetzt. Ja, hallo. Das geht nun mal nicht so. Es braucht Zeit, Dinge müssen reifen. Du musst stark werden im Kampf. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir werden stark im Kampf. Hebräer irgendwo, linke Seite. Stark im Kampf. Wir möchten gerne stark werden und wenn wir stark sind, dann sagen wir, okay, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen kämpfen. Nein, es ist genau andersrum. In der Schwachheit fängst du an zu kämpfen und im Kampf wirst du stark. Stark geworden im Kampf. Also, ich beweise euch das noch. Ihr schaut so ungläubig. Ich zeige es euch. Linke Seite. Es ist Kapitel 11. 34. 4 und was? 34. Ja, linke Seite, sag ich doch. Aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurückgekehrt.
getrieben. Das ist, was die Glaubenshelden getan haben. Und keiner von denen hat die Ausstattung gehabt, die du jetzt hast, den Heiligen Geist in dir. Keiner von denen hat es gehabt. So, wenn die das tun konnten mit dem Geist auf ihnen, dann wie viel mehr kannst du tun mit dem Geist in dir? Und es ist Zeit, dass die Gemeinde aus den Kinderschuhen rauskommt. Das ist Zeit, dass die Gemeinde gefährlich wird. Und dass die Gemeinde eine Armee wird, die Gott aussenden kann, Gefangene freizusetzen. Dafür sind wir da, ihr Lieben. Nicht hier zu sitzen und unsere Wehwehchen und unsere Wunden zu lecken und immer wieder zu denken an unsere Verletzungen. Ihr Lieben, wir alle wurden einmal verletzt und wir werden immer wieder verletzt. Aber wir haben einen Heiler. Und dann nehmen wir Heilung und wir werden stark und wir gehen weiter. Und wir wollen gefährlich werden für den Feind. Das ist unser Ziel. Wir wollen geistliche Helden werden, die Schlachten schlagen, die Beute machen für Gott. Das ist unsere Aufgabe. Aber es fängt an, dass du mit den Festungen und mit den Bindungen umgehst, die jetzt da sind. Drogen, Alkohol, Pornografie, übermäßiges Essen oder Fluchen oder Lästern oder neidisch sein oder was auch immer es ist. Das sind alles Dinge, die du in der Kraft des Geistes durch das Wort Gottes überwinden kannst. Allesamt. Da gibt es nicht eine einzige Ausnahme. Es gibt nicht eine Bindung, wo man sagen muss, ja, dafür reicht das Wort nicht aus. Schade. Aber nimm den Rest. Nein, wir nehmen alles. Amen. Wir nehmen alles, weil uns alles gehört. Halleluja. Halleluja. Mich ermutigt das. Macht, was ihr wollt, ich bin ermutigt. Okay. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Jetzt lassen wir das mal sacken. Übrigens, wer interessiert ist an meinem Skript, das schicke ich gerne zu auf Anfrage als PDF. Und da findest du die Bibelstellen und Aussagen, Schlussfolgerungen aus den Bibelstellen. Und das teile ich gerne mit. Und dann hast du etwas, worauf du kauen kannst für lange Zeit. Und das wird umso wirksamer sein. Okay. Jetzt kommen wir zu einem anderen Bereich, zu einem anderen Segen der Furcht des Herrn. Extrem wichtig für unsere Zeit und wird von Tag zu Tag wichtiger. Und das ist der Zusammenhang zwischen der Furcht des Herrn und der geistlichen Unterscheidungsfähigkeit. Da gibt es einen wichtigen Zusammenhang, den wir kennen müssen. Und wenn du den hörst und siehst im Wort Gottes, dann verstehst du, warum hier so eine breit angelegte oder überhand genommene Naivität im Volke Gottes ist, wo wir bereit sind, jeden Mist ungeprüft zu übernehmen und uns von vorne bis hinten verschaukeln zu lassen, ohne das auch nur im Geringsten zu merken. Eine schreckliche Naivität hat das Volk Gottes gepackt. Und das ist umso gefährlicher, weil das Angebot an Lügen und an Täuschungen und an Fälschungen und an Irrtümern rasant zunimmt. Ich bin jetzt 43 Jahre Christ, in wenigen Wochen sind es 43 genau. Wenn man die Zeit von damals vergleicht mit heute, denkst, das gibt's gar nicht. Damals war Scheidung unter Leitern eine extreme Seltenheit. Eine extreme Seltenheit. Damals gab es keinerlei Lehre über Ökumene. Jeder von uns hat gewusst, dass Ökumene etwas ganz Furchtbares ist, etwas ganz Schlimmes ist und dass wir nichts damit zu tun haben. Und das hatte jeder gewusst und es gab keinerlei Teaching darüber. Und heute, die Leute sind verwirrt und verblendet und getäuscht und sie lassen sich von irgendwelchen Slogans irgendwie einlullen und sie verstehen überhaupt nicht, sie sind nicht in der Lage, anhand des Wortes Gottes solche Slogans einmal zu analysieren. Sie werden nur gefühlsmäßig irgendwie davon überwältigt und schwimmen einfach mit, ohne sich Gedanken zu machen. Zum Beispiel einer dieser Slogans, besonders populär jetzt. 500 Jahre Trennung sind genug. Wer hat es schon mal gehört? Ja, schon mal gehört? Ein ganz beliebter Slogan. Ja. Und das klingt auf den ersten Blick so versöhnend, so Mensch, du, es ist ja schlimm, 500 Jahre Trennung, das muss jetzt mal aufhören. Hat Gott auch solche sentimentale Ader? Wird er auch in 10.000 Jahren sagen, Mensch, jetzt ist der Teufel schon 10.000 Jahre im Feuersee, jetzt muss doch mal gut sein. Also 10.000 Jahre, das ist doch jetzt wirklich genug. Und dann fragt er so in die Runde, wie beim Karneval, wollen wir sie reinlassen? Ja. Und dann wird die Hölle entvölkert und alle kommen dann irgendwie dazu und wir feiern die große Versöhnungsparty. Hallo, was sagt die Bibel? Bis in alle Ewigkeit. Das ist etwas, was unwiderruflich ist. So, die Zeitdauer spielt überhaupt keine Rolle in der Frage einer Trennung, sondern was spielt eine Rolle? Das trifft übrigens nicht nur auf katholisch und evangelisch zu, das trifft auch zu auf Ehescheidung. Was war der Grund für die Trennung? Und besteht der Grund heute noch? Nicht, wie lange ist das her, sondern was war der Grund? Und ist der Grund immer noch gegeben? Oder ist der inzwischen durch Buße revidiert worden? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, wie lange geht diese Trennung schon? Und heute, die Leute scheinen gar nicht mehr zu wissen, was Reformation ist. Es war ein Aufstand von einigen aufrechten Männern gegen die Lügen Roms. Das war Reformation. Es war nicht, einer wollte den Frieden der katholischen Kirche stören, sondern Menschen standen auf für die Wahrheit gegen die Lügen Roms. Das war Reformation. Und Rom war alles andere als erbaut darüber und hat sich auf heftige und bösartige Weise gewehrt. Das sind die Realitäten. Wenn ich heute Leute höre, ja, es gab Missverständnisse auf beiden Seiten. Ja, sage mal, wie wollen wir denn die Geschichte noch verfälschen? Ja, hat die evangelische Kirche Rom verfolgt oder hat Rom die evangelischen verfolgt? Wie ist denn das gewesen? Ja, hallo. So. Wir brauchen eine Fähigkeit, Lügenangebote oder überhaupt irgendwelche Angebote im Lichte Gottes zu analysieren. Und bitte sag du nicht, ja, das machen für mich meine Leiter. Wie oft habe ich das gehört, Leute sagen, ja, wer bin schon ich? Ich kleines Licht, ich kann doch solche Dinge nicht beurteilen. Das können nur die großen Leiter. Weißt du, wer du bist? Du bist Kind Gottes. Du hast die Salbung. Und Johannes sagt, ihr habt die Salbung. Und die Salbung lehrt euch alles. Und Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Du kannst dich nicht auf andere Leute verlassen. Du kannst nicht denken, ah, meine Leiter, die wissen, wo es lang geht und ich tippel immer hinterher. Wie willst du feststellen, wenn sie einmal links abgebogen sind? Nur, indem du weißt, wo der Weg ist. Das hat nichts mit Misstrauen zu tun, aber es hat etwas zu tun mit Wahrnehmen deiner Verantwortung. Und wenn ich von geistiger Unterscheidung spreche, ich spreche nicht von der Gabe der Geistunterscheidung. Bitte verwechsel das niemals. Die Gabe der Geistunterscheidung ist eine spezielle Gabe, die Gott in bestimmten Situationen wirksam werden lässt, wo es darum geht, Einblicke zu haben in die geistliche Welt und zu sehen, was und wie der Feind operiert oder auch zu sehen, was der Heilige Geist tut, ja. Das hat nicht zu tun mit Hebräer 5, geübte Sinne zu unterscheiden, Gutes und Böses. Jeder Gläubige sollte das haben. Und zwar in einer überschaubaren Anzahl von Jahren. Denn im Hebräerbrief heißt es, ihr solltet nach der Zahl der Jahre, die ihr gläubig seid, längst Meister sein. Ihr solltet längst in der Lage sein. So, er redet nicht von Jahrhunderten. Ganz sicher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er von 8 oder 9 Jahrzehnten redet. Ich glaube, dass es eine sehr überschaubare Anzahl von Jahren ist, wo ein Mensch aus dem Kind-, Baby- und Kindstadium rauskommt und wo er ein geistlicher Jüngling wird. Und von den Jünglingen wird gesagt, die sind stark und sie haben den Bösen überwunden. Den kannst du nichts mehr vormachen. Die kaufen nicht mehr jeden Mist ab. Die können selber beurteilen, die können selber unterscheiden. Und in dieser Zeit, wo es so viel Angebote gibt, und immer werden es mehr, und immer werden sie verworrener und verwirrter, in dieser Zeit ist es absolut notwendig, dass wir lernen zu unterscheiden, dass wir vom Geist geleitet werden und dass wir für uns sagen, mir ist egal, und wenn die Mehrheit der Gläubigen in diese Richtung gehen und das toll finden, aber der Geist in mir sagt, don't touch it, ich werde es nicht anrühren. Mir ist egal, wie begeistert Massen sind. Wenn du die Kirchengeschichte studiert hast, dann weißt du, die Mehrheit war immer auf dem falschen Weg. In der Kirchengeschichte, die Mehrheit der Gläubigen war immer auf falschem Weg. Das ist nicht erst eine neuere Sache. Das war von Anfang an. So, Wahrheit ist nicht eine Frage von Mehrheit. Wahrheit ist auch nicht eine Frage von, wie gesegnet ist denn ein Dienst? Oder wie viel Wunder passieren denn da? Oder wie groß ist ein Dienst? Das hat alles mit der Wahrheitsfrage 0,0 zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch zwischen zwei Pastoren. Das war am Anfang, als noch nicht offensichtlich war für jeden geistlichen Blinden, wie dämonisch und wie bösartig diese Wort- und Geistbewegung ist. Das war ganz am Anfang. Zwei Pastoren unterhalten sich und der eine sagt, du, ich habe da meine Bedenken, ich spüre da was, ich komme da nicht mit, ich weiß nicht. Also mir ist das nicht geheuer. Der andere sagt, ach was, guck doch mal, da passieren Wunder. Und hast du diese Wunder in deinem Dienst? Also dann sei still. Als wenn das Vorweisen oder die Fähigkeit, Wunder vorzuweisen, uns qualifiziert, dass wir ein geistiges Urteil fällen dürfen. Das ist nicht, was die Schrift lehrt. Du musst nur Jesus kennen. Du musst nur die Wahrheit kennen. Du musst nur mündig werden. Mehr brauchst du nicht. Und dann kannst du Wahrheit und Lüge unterscheiden. Und du solltest. Warum solltest du? Weil verkehrte Lehre, die nicht aus dem Heiligen Geist ist, wird dir schaden, wenn du die dir zufügst. Die wird dir schaden. Paulus sagt 1. Timotheus 4,1, dass Menschen, dass es Lehren von Dämonen geben wird in der Gemeinde. Und Menschen werden abfallen vom Glauben, weil sie diesen Lehren von Dämonen glauben. Ja, hätten die doch nur ihre Zeit genutzt und geistliche Unterscheidung entwickelt, dann wäre das nicht passiert. So in einer Zeit der Verwirrung und des Durcheinanders ist es extrem wichtig, dass wir unsere geistlichen Sinne schärfen und uns nicht an Menschen hängen, wie die Korinther. Oh, ich bin von Paulus, nee, ich bin von Petrus. Ja, sondern zu sagen, ich will geleitet sein vom Heiligen Geist und ich will von ihm gelehrt sein. Er führt mich in alle Wahrheit. Das ist, was wir brauchen. Ja. Dazu ist notwendig, als allererstes, dass du die Wahrheit zu deinem Freund machst. Wenn Wahrheit nicht dein Freund ist, wenn du noch in der alten Mentalität lebst, Wahrheit kritisiert mich, Wahrheit stellt mich bloß, Wahrheit ist unangenehm, du lass mich weg mit Wahrheit, ich will keine Wahrheit in meinem Leben, Wahrheit erlaubt mir nicht mehr mein eigenes Leben zu führen, Wahrheit ist unangenehm, ich will Wahrheit nicht haben. Wenn du in dieser Gesinnung bleibst, und wir alle haben mehr oder weniger ausgeprägt diese Gesinnung in der Welt gelernt, oft schon als Kind. Wir wurden korrigiert von Eltern, von Autoritätspersonen wie Lehrer oder weiß ich nicht was. Ja. Und diese Korrektur geschah oft mit Emotionen, mit negativen Emotionen, mit Wut, mit Zorn, mit Ablehnung, mit Verachtung. Und dann hat es bei uns Klick gemacht. Aha, Korrektur gleich Ablehnung. Ablehnung tut weh, ich muss mich schützen vor Ablehnung. Wie schütze ich mich vor Ablehnung? Indem ich mich vor Korrektur schütze. Das läuft ab in einem Menschen, der nicht erleuchtet ist vom Heiligen Geist. Und er macht sich zu für Wahrheit. Und wenn er diese Entscheidung getroffen hat, das kann im ganz, ganz zarten Alter schon passieren. Und das Licht Gottes scheint nie rein und er tut nie Buße von diesen Lügen. Ja, das klingt ja alles so nett und das klingt alles so plausibel. Ja, Ablehnung tut weh. Ja, Korrektur gleich Ablehnung. Also musst du sehen, dass du keine Korrektur annimmst und es ist alles total verkehrt. Wenn das Licht Gottes nicht scheint, kannst du 40, 50, 60, 70 Jahre später immer noch in dieser Gesinnung leben. Du bist vielleicht längst gläubig, aber jede Korrektur, die an dich rankommt, beantwortest du mit einem Ausbruch von Gefühlen oder mit Gegenangriffen und du wirst wütend oder du wirst beleidigt und du verlässt die Gemeinde. Weiß hier irgendjemand, wovon ich spreche? Was ist das, die Wurzel der Geschichte? Wir haben Wahrheit nicht zu unserem Freund gemacht. Wir haben nicht verstanden, Wahrheit ist gut für uns. Wahrheit macht uns nämlich frei von unseren Täuschungen. Wahrheit macht uns frei von Bindungen. Wahrheit ist Rettung. Wahrheit ist Hilfe. Gott ist Wahrheit und er dient uns mit seiner Wahrheit, um uns zu helfen, um uns zu heilen. Wahrheit ist nie dafür da, uns niederzumachen, uns zu verdammen, uns anzuklagen. Wahrheit ist immer dazu da, uns vernünftig zu machen und uns eine gesunde, besonnene Einstellung zu geben, sodass wir umkehren und dass wir aus dem Pakt mit der Lüge aussteigen und jetzt einen Pakt machen mit der Wahrheit. Alle Charakterveränderungen haben mit diesem Ding zu tun, glaub es mir. So, als allererstes, wenn wir lernen wollen, geistliche Unterscheidung, wir selber in unserem persönlichen Leben müssen eine neue Gesinnung, eine neue Beziehung eingehen mit Wahrheit. Wir erklären Wahrheit, das ist unser Freund. Wir begehren Wahrheit. Wir wollen Wahrheit. Nicht wie das im Johannes 3 steht, das ist das Gericht, das in die Welt gekommen ist, ja, dass Menschen, die Böses tun, dass sie sich abwenden, dass sie fliehen vom Licht, dass sie das Licht meiden, ja, weil sie Böses tun, ja, sondern wir wollen zum Licht kommen. Wir wollen, dass unsere Taten und unsere Motive und unsere Gesinnung offenbar wird, weil wir Veränderung wollen. So, wir lassen das Licht Gottes zu und wir erklären, Gott aus seiner Liebe schenkt sein Licht, nicht um uns zu verdammen, nicht um uns anzuklagen, nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns heile zu machen. Die Art und Weise, wie du denkst über Wahrheit, ist extrem wichtig und bestimmt darüber, ob Wahrheit sein Werk tun kann in dir oder nicht. Ich nehme jetzt nicht die Zeit, aber schau dir das an, 2. Timotheus 3. Diese Leute, die nur den Schein eines gottesfürchtigen Lebens haben, also nur äußerlich Christen sind, die gehen in Gottesdienst oder die gehen in Seminare, aber etwas Entscheidendes ist in ihrem Leben, es gibt keine Charakterveränderung, es gibt keine Befreiung von Sündenbindungen, sondern sie bleiben immer dieselben, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Es ändert sich überhaupt nichts in ihrem Leben. Und Paulus analysiert die ganze Geschichte und er sagt schlussendlich das Problem. Lies das, 2. Timotheus Kapitel 3, 1 bis 9. Das Problem ist, diese Leute widerstehen der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Ja, und deswegen können sie auch keine Wahrheit empfangen, weil um Wahrheit zu empfangen, muss der Widerstand aufgegeben werden. Man muss sich demütigen und sagen, ich brauche Wahrheit, schenk mir Wahrheit. Sende dein Licht und deine Wahrheit, Psalm 43, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Wir brauchen das Licht Gottes, um Gott mehr kennenzulernen und um unsere Irrtümer mehr zu sehen und davon abzukehren, um deswegen Raum zu machen für mehr von Gott, um ihm näher zu kommen, um noch mehr Abgründe zu sehen. Und so geht das immer weiter, immer weiter. So, wir haben eine positive Einstellung zur Wahrheit. Wir erlauben, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt. Wir vertrauen ihm. Wir begehren das. Ja. Ohne dass der Heilige Geist dieses Werk tun kann, gibt es keine Veränderung. Jesus betet, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie werden wir abgesondert für Gott und verändert in das Wesen Jesu? Indem Wahrheit kommt. Und was tut die Wahrheit? Die deckt Lügen auf. Und wir verabschieden uns von den Lügen und nehmen die Wahrheit. Und das ist, was Jesus sagt. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Um das geht es. So, wenn du siehst, wie notwendig Wahrheit für Veränderung ist, für Wachstum, ja, dann siehst du auch, was für eine geistliche Tragödie das ist, wenn heute namhafte, weltbekannte, Weltbestseller-Autoren so etwas behaupten wie der Heilige Geist würde den Gläubigen nicht mehr überführen von Sünde. Das ist ein Schlag ins Gesicht Gottes. Das ist eine Beraubung der Gläubigen. Weil wenn ihnen gesagt wird, der Heilige Geist tut das nicht mehr, das ist nur der Teufel, was werden die tun? Die widerstehen Überführung. Sie widerstehen der Überführung und damit behindern sie ihren geistlichen Fortschritt. So, das ist nicht eine Lehre, wo man sagen kann, naja, kann man so sehen, ist nicht so wichtig, die einen glauben so, die anderen. Das ist eine teuflische Lehre. Und es ist weltweit eine Epidemie und eine Welle. Und dieser Mann verdient unglaublich viel Geld mit diesen Büchern. Und Gläubige nehmen das und als Befreiung und merken nicht, wie sie versklavt werden. Ich habe es im Original gelesen, im englischen Original. Jemand, er schreibt selber, Pastor Prince, woran kann ich erkennen, ob es der Heilige Geist ist oder der Teufel, der mich von Sünde überführt? Oh, ganz einfach schreibt er, der Heilige Geist überführt nie von Sünde. Also das heißt, wenn es passiert, muss es ja der Teufel sein. Hallo. Wie kann jemand, der die Bibel ernst nimmt, so einen Müll erzählen? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Religiöse Geister, die ihn verführen und durch ihn andere verführen. Das ist die Erklärung. Es gibt keine andere Erklärung dafür. So, wir müssen auf der Hut sein. Wir können nicht sagen, alle meine Freunde jubeln, sind begeistert, dann muss es von Gott sein. Was sagt die Bibel? Was sagt das Wort Gottes? Ja. Auch von Epheser 4 lernen wir, dass Unterscheidung etwas zu tun hat mit Mündigkeit, mit Reife. Dort heißt es, wir sollen nicht länger Unmündige sein. Kleine Kinder, das ist gemeint. Ja. Was ist mit den Unmündigen? Die haben keinen Plan. Die wissen nicht, was hinten und vorne ist. Die wissen nicht, was gut und was richtig ist. Ja. Hin und her geworfen, Epheser 4, 14, und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Unmündige werden hin und her getrieben und sie haben keinen Plan und sie haben keine Beständigkeit. Und sie glauben heute dieses und sie glauben morgen jenes. Und es muss der Tag kommen. Und ich bin so dankbar, dass er in meinem geistlichen Leben gekommen ist vor etwas über 20 Jahren. So, ich bin jetzt über 40 Jahre gläubig, aber vor 20 Jahren ist etwas Wesentliches passiert. Vor 22, 23 Jahren. Ich habe ein für alle Mal festgemacht, meine Berufung. Und meine Berufung ist, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Um das geht es. Das ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Um das geht es. Um sonst gar nichts. Und seitdem sind viele Wellen gekommen und gegangen. Aber ich bin immer noch bei demselben. Und es werden noch viele Wellen kommen und gehen. Und die einen betonen das, die anderen betonen das. Und immer wieder irgendwas anderes. Und immer wieder neue Verrücktheiten und seltsame Dinge und Sachen in Schieflage. Wenn du einmal fokussiert bist und verstanden hast, das ist es, worauf ich jetzt schaue, dann gehst du deinen Weg und du siehst die Massen, auf einmal rennen sie alle nach da, ein paar Jahre später rennen sie alle nach da. Du sagst, nee, nicht mit mir, ich gehe diesen Weg. Ich habe ein Ziel, ich habe einen Plan, ich weiß, was ich will in meinem Leben. Dieser Tag muss für dich kommen, für jeden Einzelnen, wo du nicht mehr irritiert wirst oder beeindruckt wirst, welchen Wind Leute machen, sondern sagst, das ist mein Zentrum. Ich will Gott kennenlernen, ich will ihn mehr lieben, ich will in seinem Wesen verwandelt werden und alles andere ist für mich nicht das Wichtige. Das muss kommen. Okay, verstehe, dass geistliche Unterscheidung ein Prozess ist, ein Lernprozess. Und wie in anderen Bereichen auch, es geht von einfachen Dingen zu komplexeren und zu komplizierteren Dingen. Und man kann nichts überspringen. Das ist wie jemand lernt Mathematik. Du kannst nicht sagen, du 1x1, das finde ich langweilig und das ist nicht so spannend. Wir gehen mal gleich in die Algebra. Du kannst nicht Algebra begreifen, wenn du nicht das 1x1 gelernt hast. Das ist unmöglich, weil alles aufeinander aufbaut. Da fehlen alle möglichen Dinge zwischendurch und du kannst nicht mit Dingen dich befassen, ohne ein Fundament zu haben. Das ist nicht möglich. Und so ist es auch im Geistlichen. Und du musst das Evangelium kennen. Du musst das Evangelium, das Paulus gepredigt hat, kennen. Und wenn du das Evangelium verstehst, dann verstehst du, es gibt keine Bekehrung ohne eine Abkehr von den Götzen. Das gibt es nicht, weil Bekehrung ist Abkehr von den Götzen und Hinkehr zu Gott. Ist das so? Und die Bekehrung, von der das Neue Testament spricht, wird immer gefolgt von etwas, was Gott Taufe nennt. Und das Evangelium kommt von Gott und Gott ist Gott und Gott nennt Taufe, was er Taufe nennen möchte. Und er erlaubt sich nicht von irgendjemandem, sich da reinreden zu lassen oder seine Begriffe zu verdrehen oder zu verwässern. Ist das so? Ist Gott an der Stelle total eng und sagt, ich bin Gott und ich bestimme, was Taufe ist. Taufe ist immer nach der Bekehrung. Ist sozusagen der Abschluss der Bekehrung. Taufe ist die Identifikation mit dem Sterben, begraben werden und der Auferstehung mit Christus. Das ist Taufe. Und von daher ist es vollkommen klar vom Worte Gottes, dass so etwas wie Säuglingsbesprenkelung, ich wage nicht einmal das Ding so zu nennen, wie die Leute es nennen. Ich nenne es Besprenkelung, um den Unterschied zu machen zwischen Taufe und einem religiösen Ritual. Ja? Religiöse Babybesprenkelung ist nicht identisch mit was Gott Taufe nennt. Weil Gott hat das Copyright. Er hat das Monopol und er darf Dinge nennen, wie er sie nennt. Und wenn er sagt, das ist Taufe, dann kann niemand kommen, egal wie viel Doktortitel er hat und egal wie anerkannt er ist, dass etwas anderes auch Taufe nennen. Das ist Begriffsverwirrung, das ist Propaganda. Derselbe Begriff wird umgedeutet und hat eine andere Füllung. Sagst, hey, was hat das alles mit Unterscheidung zu tun? Wenn Leute nicht willens und bereit sind, Dinge so zu nennen, wie Gott sie nennt, werden sie aus der Verwirrung niemals herauskommen. Und du siehst heute die namhaften Vertreter der Ökumene und der Einheitsbewegung, die nennen etwas Taufe, was Gott niemals Taufe nennen würde. Und Leute haben keinen Plan und sie sagen, naja, meine Güte, wo ist da der Unterschied? Die einen nehmen 3 Tropfen, die anderen einen Wassereimer und die anderen tauchen gleich ganz unter. Die Menge des Wassers kannst du ja nicht machen. Es geht nicht um die Menge des Wassers. Es geht um eine gigantische Irrlehre, die hier verkündet wird von katholischer und evangelischer Seite, dass man durch die Taufe Kind Gottes wird. Und das macht das Evangelium zu Null und Nichte. Wenn ein Baby Kind Gottes geworden ist durch diesen religiösen Akt der Besprenkelung, dann für was noch predigen, für was noch aufrufen, für was Evangelisation? Dann sind sie alle gerettet. Dann ist 80% der Deutschen gerettet. Aus einer falschen Taufe kommt eine falsche Kirche. Im Neuen Testament, die Kirche, das ist die Ekklesia, das sind die, die herausgerufen sind. Die Kirche Christi besteht nur aus Menschen, die von Neuem geboren sind. Nur, da ist nicht ein einziger dabei, der nicht von Neuem geboren ist. Weil das ein göttlicher, souveräner Akt ist, dass Menschen herausgenommen werden und durch den Geist in den Leib Christi hineingetauft werden. Das ist etwas, was Gott tut, was keine Kirche tut, was kein Mensch tut. Es ist etwas, was Gott tut. Und deswegen bestand eine Gemeinde im Neuen Testament aus bekehrten, erretteten Menschen. Hast du eine falsche Taufe, auf einmal hast du eine falsche Gemeinde und 80 oder 90 oder 95% der Leute sind gar nicht errettet. Und die Verwirrung wird immer größer und aus einer falschen Kirche machst du eine Einheit mit anderen falschen Kirchen. Siehst du, wie ein kleiner Fehler am Anfang sich multipliziert und alles wird immer konfuser und immer schlimmer und immer mehr durcheinander. Und die maßgeblichsten, lautstärksten Befürworter in unserem Land für diese falsche Einheitsbewegung sind Leute, die niemals klar lehren über Taufe. Hallo? Schau sie dir an. Schau an, was sie lehren. Ich habe mir das angeguckt. Das sind Leute, die niemals klar sagen, Taufe ist das, was Christus Taufe nennt, was Apostel Paulus Taufe nennt. Taufe ist das, was wir im Neuen Testament finden. Und alles andere, egal auch wenn derselbe Name gebraucht wird, ist nicht Taufe. Sie würden das niemals sagen. Warum? Weil ein Großteil ihres Klientels in den Großkirchen sitzt. So, was du verstehst unter Evangelium, legt die Voraussetzung, legt die Grundlage für deine geistige Unterscheidung. Wenn du kein klares Verständnis vom Evangelium hast, dann wird alles, was du dann an Schlussfolgerung ziehst und was du darauf aufbaust, wird Verwirrung sein. Und deswegen kämpfe ich so für die neutestamentliche Taufe. Und deswegen nehmen so viele Menschen Anstoß, dass ich mich weigere, ihre Babybesprenkelung Taufe zu nennen. Ich weigere mich, das Taufe zu nennen, weil der, dem ich diene, es nicht Taufe nennt. Und ich bin ihm verpflichtet. Und nicht irgendwelchen Menschen und E-Mail-Schreibern. Ich bin Jesus verpflichtet. Und du übrigens auch. Du denkst, hey, das hat doch mit meinem Leben alles nichts zu tun. Du irrst dich, es hat ganz viel mit deinem Leben zu tun. Du musst in deinen Begriffen klar sein. Du musst Dinge so nennen, wie Gott sie nennt. Und dann noch etwas anderes Wichtiges, und das will ich nicht zu weit ausführen, aber du findest das in diesem Skript. Es geht um mehr als nur konkordanzmäßige Richtigkeit, es geht um Wahrhaftigkeit im Herzen. Und nach dem Maß deiner Wahrhaftigkeit wächst deine geistliche Unterscheidung. Was meint das? Von Jesus heißt es Folgendes. Matthäus 22, 16. Das ist, was die Gegner über Jesus sagen. Und sie haben tatsächlich recht. Vers 16. Die Schriftgelehrten sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, zu Jesus, und sprach: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an. In dieser Schriftstelle hast du eine Definition von Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit bedeutet, nicht falsche Rücksicht zu nehmen auf Menschen. Das ist Wahrhaftigkeit. Und das haben die Gegner Jesus bescheinigt. Du bist gerade, du bist wahrhaftig. Du kümmerst dich nicht darum, was die Menschen sagen, sondern du redest die Wahrheit. Jesus selber hat das bestätigt, Johannes 5, Vers 30. Mein Gericht ist gerecht, denn, jetzt kommt die Begründung, warum die Urteile von Jesus gerecht waren. Überhaupt, hat Jesus Urteile gesprochen? Ja? Hat Jesus jemals Urteile gesprochen? Was ist mit den 7 Gemeinden? Was ist mit den Pharisäern und Schriftgelehrten? Hat Jesus Urteile gesprochen? Aber ja, nicht zu knapp und nicht zu vage. Meine Gerichte sind gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Was ist die Begründung dafür, dass Jesus gerechte Urteile spricht? Seine Gesinnung der Wahrhaftigkeit. Er sucht nicht seinen Vorteil, er versucht nicht, der beste Prediger im Land zu sein, er versucht nicht, die meisten Likes zu kriegen, er versucht nicht, irgendwie populär zu sein, sondern er will nur eins, den Vater ehren im Gehorsam, nichts anderes. Und weil er diese Haltung hat, deswegen sind seine Urteile gerecht. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist dasselbe, was wir schon gelesen haben in in Jesaja 11, wo es heißt, Augenblick, Jesaja 11. Oh, hier, da. Auf ihm wird sein, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, am Ende vom Vers 2, er wird seinen Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Sondern wie wird er richten? Gerecht richten, so wie Gott es sieht. Nicht wie es auszusehen scheint, wie Gott eine Sache sieht. Und Gott ist absolut perfekt in seinem Urteil. Und Jesus sagt, weil der Geist der Frucht des Herrn auf ihm ist, deswegen sind seine Urteile gerecht. Okay, was hat das jetzt mit uns zu tun? Johannes 7, Vers 24. Richtet nicht nach dem Schein. Und der ganze Vers steht im Zusammenhang von, dass Leute Schlechtes über seinen Dienst gesagt haben. Und er sagt, hey Leute, ihr müsst lernen, einen Dienst sauber und gesund zu beurteilen. Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Das ist der Vers, den die allermeisten Christen nicht kennen zum Thema Richten. Jeder weiß, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet. Wir dürfen nicht richten. Du hast was Schlechtes über Joseph Prinz gesagt. Du darfst nicht richten. Jesus hat Richten total verboten, habe ich eben zitiert. Richtet nicht, damit er nicht gerichtet wird. Und derselbe Jesus in Johannes 7, 24 hat Richten geboten. Ja, was jetzt? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus ist verwirrt, er verbietet etwas und ein paar Seiten später gebietet er es. Oder aber du bist verwirrt. Und du verstehst nicht, dass er im ersten Fall von etwas redet, was im zweiten Fall ganz anders ist. Er redet von zwei verschiedenen Arten von Richten. Und es ist absolut notwendig für dein geistiges Leben und für deine geistige Entwicklung, dass du imstande bist, Lehren und Dienste zu beurteilen. Es ist absolut notwendig, dass du das lernst und nicht am Rockzipfel von jemand anders hängst und dem immer E-Mails schickst und Löcher in den Bauch fragst. Sag, wie siehst du das und wie siehst du das? Und so wie du es siehst, so will ich jetzt auch sehen. Das ist doch Kinderkram. Ja, und darf ich diese Musik hören und ist jene Musik gut und ist das falsch und ist das, hallo, du hast den Heiligen Geist in dir, lerne ihn kennen. Leute fragen, junge Leute fragen wegen Musik. Ist ja ganz einfach, bete eine Stunde in Sprachen. Und dann mach die Musik an und dann hör. Und hör, was dein Geist sagt. Und dein Geist sagt, Halleluja. Oder sagt, Ulla. Das ist dein Geist. Und er kriegt seine Meinung vom Heiligen Geist und nicht von, wie schön sich das anhört. Dein Geist wird geleitet vom Heiligen Geist und du musst den Heiligen Geist kennenlernen. Wie viele Leute habe ich getroffen, die mir erzählt haben, mir wurde dieser Roman Hütte empfohlen. Und dann habe ich den gelesen und als die schwarze Negermama kam, da wurde mir ganz komisch. Und irgendwie habe ich gedacht, oh, das ist aber irgendwie komisch. Und weil sie nicht gelernt haben, den Heiligen Geist in sich wirken zu lassen, ihn zu kennen, wenn er sich äußert, dann kommen diese Leute, die ihnen das Buch empfehlen, da musst du jetzt durch, das musst du einfach weiterlesen, da darfst du jetzt nicht drauf Acht geben. Wenn immer du einen Check hast über irgendetwas, geh nicht drüber hinweg, geh ins Wort, prüfe das. Erst beginnt es mit einem das kommt mir jetzt komisch vor. Irgendwie, nee, das passt nicht. Du kannst es nicht erklären. Aber dann gehst du ins Wort und dann betest du und dann findest du die Antworten. Lerne, dem Heiligen Geist zu vertrauen. Lerne, auf den Heiligen Geist zu hören. Er leitet dich in alle Wahrheit. Und es beginnt oft nur mit einem Gefühl. Wir sind nicht gefühlsabhängig. Aber wir achten auf die Regungen des Heiligen Geistes in uns. Und dann graben wir tiefer und dann forschen wir und dann fragen wir. Und dann gehen wir ins Wort und dann zeigt er uns die Wahrheit. So Jesus will, er gebietet dir das, dass du Lehren richtest. Ich meine, nimm diese einfache Tatsache. Paulus warnt oder zum Beispiel, er sagt zu Titus, geh du hin und sorge dafür, dass diese Leute nichts anderes lehren. Ja, was meint er mit was anderes? Nichts anderes als das, was er gelehrt hat. Wie kann er das unterscheiden, indem er genau weiß, was Paulus gelehrt hat und das dann vergleicht mit dem, was diese Leute gelehrt haben und deswegen sagen muss, das, was die lehren, weil sie von Paulus abweichen, ist verkehrt. Schluss, aus, fertig. Ja, aber wir haben höhere Offenbarungen. Mag sein, aber wo die herkommen, ist mir fragwürdig. Und ich gehe nach diesem Wort. Und die Menschen haben die Lehren, sogar von Paulus selber, geprüft an der Schrift. Schon mal gelesen, Apostelgeschichte von Beröa, die Leute in Beröa, die waren edler als die anderen und sie gingen hin, nachdem sie das Wort gehört hatten und sie forschten in den Schriften, ob es sich so verhielte. Wo haben die geforscht? Nicht, du weißt doch, was der uns erzählt hat, das habe ich noch nie gehört, das kommt mir irgendwie komisch vor, das kann nicht von Gott sein. Viele Christen reagieren emotional. Wie viele Mal habe ich das erlebt? Ich rede vom Hass im Herzen Gottes auf das Böse und die gucken mich an und denken, neue Irrlehre, ganz klar. Weil sie prüfen an ihren Gefühlen. Nur weil sie das noch nie gehört haben, heißt es nicht, dass es falsch ist. Es ist falsch, wenn es dem Wort widerspricht. So, diese Leute waren sehr klug und sie wurden gelobt vom Heiligen Geist und sie haben am Wort Gottes geprüft. Und deswegen musst du das Wort kennen. Du musst die grundlegenden Lehren des Evangeliums kennen und dich von allem, was dem Evangelium widerspricht, fernhalten. Und bitte sag doch nicht, ja, aber der Mann sagt doch auch ein paar gute Sachen. Ja, das ist immer so, dass die Lüge mit Gutem vermischt wird. Wenn die in Reinkultur kommen würde und noch draufstehen würde, Vorsicht Gift, dann würde ja keiner das kaufen. Das wird immer untergemengt. Aber die Dosis ist tödlich genug. So warum? Ich möchte nicht von einem verwirrten und wenn er noch so anerkannte Bibellehrer lernen, der mir erzählen will, dass das Vaterunser nicht für uns ist. Von einem so verwirrten Mann möchte ich nichts lernen. Dankeschön. Das Gute, was der bringen kann, finde ich auch woanders. Da verpasse ich nichts, auf keinen Fall. Aber ich laufe Gefahr, dass ich Dinge, die er verdreht, noch mitschlucke. Und deswegen habe ich kein Interesse. Und dieser Mann hat sich für mich disqualifiziert. Und ich lese nicht ein einziges Buch von ihm. Findest du extrem? Ich finde das gesund. Paulus redet davon, von gesunder Lehre. Was ist gesunde Lehre? Er definiert gesunde Lehre. Woran erkennt man gesunde Lehre? Gesunde Lehre ist gemäß der Gottesfurcht. Das ist gesunde Lehre. Jede Lehre, die Gottesfurcht fördert und hervorbringt, die ist gesund. Das ist das Merkmal, das ist das Kriterium. So, wenn eine Lehre nicht Gottesfurcht hervorbringt, sondern mich dazu verleiten will, Gott wie einen Kumpel zu sehen, ja, oder mir Gott malen will wie jemanden, der meine Sünde nicht mehr sehen kann, der hat irgendwie eine Jesusbrille auf sich, auf der Nase und der kann meine Sünde gar nicht mehr sehen. Sorry, ich habe keine Zeit für solchen Blödsinn. Der Jesus der Bibel, der Jesus, der mich errettet hat, der sieht meine Sünde und er nennt die beim Namen und er ruft mich auf zur Umkehr. Aus lauter Liebe. Und er überführt mich. Alle, die ich liebe, überführe und züchtige ich, sagt Jesus. Ein Merkmal oder ein Element seiner Liebe ist Überführung. So wie kann Joseph Prinz sagen, der Heilige Geist überführt nicht von Sünde. Wenn Jesus sagt, alle, die ich liebe, überführe ich. Da passt doch was nicht. Und da wird mir ein Bild von Gott gemalt, wo es alles egal ist. In einem Heidelberg Reis Buch habe ich gelesen, wenn du glaubst, dass Sünde eine Auswirkung auf deine Beziehung zu Gott hat, bist du religiös. Hallo? Bei Paulus lese ich, rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein und werde euer Gott sein und ihr werdet meine Kinder sein. So, kommen wir noch zurück zum Punkt. Haltet noch einen kleinen Moment aus und dann breche ich einfach ab. Aber einen Punkt will ich noch zu Ende bringen. Bei Jesus haben wir gesehen, die Begründung für ein gerechtes Urteil kommt aus einer Haltung, ich will nicht meinen Willen tun, ich will Gottes Willen tun. Dann haben wir gehört, Jesus gebietet uns, dass wir ein gerechtes Gericht bringen sollen, ein gerechtes Gericht richten sollen. So heißt es, ja. Und jetzt schauen wir uns an, was Paulus dem Timotheus für einen Ratschlag gibt in Bezug auf geistliche Dinge oder einen geistlichen Konflikt zu beurteilen. Ich bin mal wieder verwirrt mit meinen Konzepten, aber irgendwo steht es. Aber wenn es da auch nicht steht, ich weiß, dass es in der Bibel steht, Paulus sagt zu Timotheus, also, wenn da Leute sind in der Gemeinde, die nicht zufrieden sind mit einem oder mehreren Ältesten und die bringen Klagen vor gegen Ältesten, ja, dann was? Stampf sie alle ungespitzt in den Boden, nennen sie Rebellen? Nein, du gehst hin und du prüfst die Sache. Und Paulus sagt zu Timotheus, ich beschwöre dich vor Gott und den heiligen Engeln, dass du nichts nach Gunst tust. Warum? Weil dann würde sein Urteil verfälscht sein. Dann würde sein Urteil getrübt sein. Also stell dir vor, einer der beklagten Ältesten ist dicker Busenfreund mit Timotheus. Und jedes Mal, wenn Timotheus kommt, steigt er da ab. Und der ist ein reicher Geschäftsmann, der hat eine prächtige Villa mit Swimmingpool und mit allem drum und dran. Und das ist einfach nur ein Vergnügen da, sich zu erholen von den anstrengenden Diensten in seinem Palmengarten und sich da bewirten zu lassen und so weiter. Jetzt ist aber dieser Älteste ein Beklagter. Ja, wenn jetzt Timotheus herausfindet, die Kläger haben Recht, muss er sich mit dem beschäftigen und muss den zur Ordnung rufen und muss den korrigieren, zur Umkehr rufen. Ja, aber das könnte sein, Schluss mit Swimmingpool und Schluss mit leckeren Speisen. Die Freundschaft ist beendet. Verstehst du? Deswegen sagt Paulus, all diese persönlichen Dinge musst du außen vor lassen. Es geht hier nur um die Wahrheit. Es geht nicht darum, welche Folgen wir es haben, wenn du tatsächlich den einen oder den anderen für schuldig befindest. Lass dich nicht beirren, lass dich nicht beeinflussen von deinen Gefühlen. Oder zum Beispiel wie, ja, vor 10 Jahren hat er auch Mist gemacht und wahrscheinlich ist er jetzt wieder schuldig. Keine Vorurteile. Er hat vor 10 Jahren Mist gemacht, hat Buße getan, seitdem hat er sich tadellos verhalten. Warum soll man von vornherein davon ausgehen, jetzt war er es wahrscheinlich wieder? Keine Vorurteile. Dinge objektiv anschauen und nur Gott kann uns dazu verhelfen. So du siehst, wie die eigene Motivation das Urteil verfälschen kann. Und darum ist Wahrhaftigkeit so ein wichtiger Schlüssel, dass wir nicht nach Gunst gehen, so sagt es Paulus dort, nicht nach Gunst, ja, sondern wir gehen nach der Wahrheit. Und wenn wir diese Gesinnung haben, dann werden wir lernen, dass der Heilige Geist Schritt für Schritt unsere geistliche Beurteilungsfähigkeit schärft und prägt. Du sagst, ja, das betrifft ja nur Leiterschaft. Nein, das betrifft dich. Ich sprach mit einem Bruder, der gut Freund war, mit einem anderen Bruder, der in Sünde gefallen ist. Ich sage, wusstest du davon? Er sagt, ja, na klar wusste ich davon. Und ich sage, warum hast du deinen Bruder nicht korrigiert? Warum hast du ihm nicht ins Gewissen geredet? Warum hast du nicht gesagt, das muss aufhören? Ja, ich hatte Angst, dass unsere Freundschaft darunter leidet. Siehst du? Er ist verwirrt, er weiß nicht, was er tun soll, weil das Wichtigste für ihn ist nicht, die Wahrheit soll regieren, das Wichtigste ist, die Freundschaft darf nicht gefährdet werden. Das nennt man seelische Beziehung. Seelische Beziehungen sind Beziehungen, in denen nicht die Wahrheit regiert. Und seelische Beziehungen sind ein Einfallstor für geistliche Täuschungen. Und darum ist es so wichtig, dass wir keine seelischen Beziehungen haben. Seelische Beziehung heißt nicht besonders gefühlvoll. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Verstand ist auch ein Aspekt der Seele. Das hat mit Gefühlen oder Abwesenheit von Gefühlen überhaupt nichts zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, was suchen wir? Suchen wir die Ehre Gottes? Suchen wir die Wahrheit? Wollen wir wirklich, dass die Wahrheit regiert? Oder wollen wir unsere eigenen Vorteile sichern? Und unser geistliches Urteilsvermögen hängt davon ab. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Eine Sekretärin in einer Gemeinde erlebt den Niedergang einer Gemeinde. Sie sieht, wie es immer mehr geistlichen Missbrauch und Manipulation gibt. Und sie sieht, wie die Dinge in eine falsche Richtung gehen. Und eines Tages beschließt sie, ich mache die Augen zu. Ich will das alles gar nicht mehr sehen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will nicht Stellung beziehen. Und sie kommt mit der Offenbarung, Gott hat zu mir gesprochen, das ist meine Gemeinde und das bleibt meine Gemeinde, fertig. Aber was ist mit dem Missbrauch? Was ist mit der Manipulation? Ist sie nicht verantwortlich, die Wahrheit in Liebe zu sprechen? Ist sie nicht verantwortlich, den betreffenden Bruder, auch wenn er ihr Vorgesetzter ist, zu korrigieren? Hallo? Und wir haben so viel Durcheinander auf diesem Gebiet. Du kannst es nicht glauben, was für eine Mauschelei es ist in unserem Land auf diesem Gebiet, wodurch seelische Freundschaften und Beziehungen Sünde gedeckt wird und wo kein klares Urteil gesprochen wird. Und die Verwirrung nimmt immer mehr zu, weil kein Fundament da ist, weil kein Verständnis da ist und weil wir in diesen Dingen geistliche Babys sind. Und das muss aufhören. Und das wird aufhören, wenn wir sagen, wir wollen ein Herz haben für Gott. Furcht des Herrn ist der Schlüssel für klare Unterscheidung. Und die brauchen wir, um unser Leben zu retten und um das Leben derer, die uns anvertraut sind, zu retten. Indem wir sagen, Leben, da geht's lang. Das ist, was der Herr sagt. Das finden wir in der Bibel. Und weiter geht's. Das ist, was wir brauchen. Menschen, die von Gott geleitet werden und nicht sich orientieren. Ah ja, jetzt gehen schon 3/4 in die Richtung, dann tendiere ich auch lieber dazu. Hatte zwar Bedenken, aber die Masse überzeugt mich jetzt auch, ihr Lieben. Es geht um Wahrheit. Und wir alle sind aufgerufen, für uns und für die anderen klar zu werden, wahr zu werden. Und der Schlüssel ist Furcht Gottes. Da breche ich jetzt einfach ab. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass es möglich ist, durch diese turbulenten Zeiten gut durchzukommen und nicht verwirrt zu werden, nicht getäuscht zu werden, weil wir sind solche, die die Liebe zur Wahrheit, zur Rettung annehmen und angenommen haben und diese Liebe zur Wahrheit kultivieren. So wir beten, dass du messerscharf über uns wachst und dass wir uns keinerlei Kompromisse erlauben und dass wir zunehmen an geistlicher Klarheit. Und dass wir eine Stimme sind für Wahrheit und für Gerechtigkeit und Menschen verhelfen dazu, dich mehr zu erkennen und sich an dir auszurichten. Du bist der Leuchtturm, du bist das Licht, das in die Dunkelheit scheint und durch dich gibt es Orientierung. Und egal wie viel Verwirrung und Durcheinander und Verführung der Feind noch aufbieten wird, die, die dich kennen, die an dir hängen, die deine Gebote ernst nehmen, die trachten nach der Furcht des Herrn, die werden stehen. Die werden nicht beirrt sein. Wie dein Wort es sagt in Daniel, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen und werden die vielen unterweisen. Und wir begehren für die kommenden Zeiten stark zu werden für die anderen, um ihnen klar zu sagen, wer du bist und was du willst und wo dein Weg ist. Und wir danken dir, Herr, für dein glasklares Wort. Und wir ehren dich für deine Unbestechlichkeit. Du bist nicht käuflich. Und weil wir deine Nachahmer sind, sind wir auch nicht mehr käuflich. Halleluja. Und wir ehren dich dafür, dass du in uns diese Liebe zur Wahrheit immer mehr wachsen lässt. Amen. Amen, Amen.